Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
Schalterer Straße 3 in Heppenheim. Wer weiß, wessen Postanschrift das ist? Für mich eine ganz besondere Adresse und wir sprechen gleich darüber, wer sich dahinter verbirgt. Neugierig?
Geschichte und Geschichten aus Heppenheim.
Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein.
Die Auflösung, das ist die Adresse der barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul, auch Vinzentinerinnen genannt. Das sind Ordensschwestern, die nach dem Vorbild des Vinzenz von Paul leben. Dieser gilt als der große Heilige der Nächstenliebe. In Heppenheim gibt es das Kloster der Vinzentinerinnen seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Meine kompetente Gesprächspartnerin ist Schwester Brigitta. Ich freue mich riesig, dass wir zusammengefunden haben und es die Möglichkeit gibt, über die Geschichte und die Gegenwart der Vinzentinerinnen zu sprechen. Schwester Brigitta, werfen wir zunächst einen Blick auf die Geschichte des Ordens. Die barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul haben sich im 17. Jahrhundert in der Nähe von Straßburg gegründet. Von dort aus ging es in viele andere Länder, auch nach Deutschland.
Ja, vielen Dank, Frau Falk, dass wir uns treffen können und dass ich Ihnen etwas über uns mitteilen kann, weil ich immer wieder merke, dass Heppenheimer von uns gar nicht viel wissen. Und das muss sich ändern, denn wir sind ja schon fast 100 Jahre in Heppenheim. Also, Sie haben angesprochen, dass das der Orden der Vinzentinerin im 17. Jahrhundert gegründet wurde. Da muss ich jetzt etwas, ein klein bisschen ausholen.
Schwester Brigitta hat uns im Anschluss auf diese Frage einen einmaligen und ausführlichen Einblick in die Geschichte des Ordens der Vinzentinerin vom heiligen Vinzenz von Paul gegeben. Die ursprüngliche Gründung geht zurück auf das Jahr 1633 durch Vincent und Luise in Paris. Und ein Jahrhundert später, da wurde dann 1734 in Saverne und dann mit einem Mutterhaus in Straßburg ein Orden der barmherzigen Schwestern in der Tradition des Vinzenz von Paul gegründet. Ja, und diese Erzählung von Schwester Brigitta, die wollen wir euch gar nicht vorenthalten, die haben wir aber in eine Hintergrundfolge gepackt. Das Kloster der Vinzentinerinnen in Heppenheim, die Geschichte des Ordens, ist zeitgleich zu dieser Folge hier erschienen und könnt ihr euch quasi im Anschluss dann auch noch anhören. Und Schwester Brigitta erläutert uns auch, wie es zu weiteren Gründungen kam, auch in Deutschland, unter anderem in Mainz. Und da steigen wir wieder ein mit Andrea Falk und Schwester Brigitta, das Kloster der Vinzentinerin, der Weg nach Heppenheim.
Die nächste Station von Frankreich ja, war dann also Mainz gewesen. Ja. Und wie kam die Vinzentinerin dann
genau,
nach Heppenheim?
Genau, das ist jetzt für uns hier das Wichtige. Ja, also, wie gesagt, es musste ja ein Mutterhaus, das heißt also, wo man Postulantinnen aufnimmt, also Anwärterinnen für den Orden, wo man Novizinnen ausbildet, wo man Schwestern entsendet, das ist dann schon ein kleiner Verwaltungsapparat, der einfach erforderlich war, oder auch von den Räumlichkeiten her. Man hat in Mainz das St. Katharinenstift, das war so ein Altenheim, auch mit Kindergarten zusammen, hat man vorläufig als den Sitz der Provinzoberin angesehen, aber das war keine Lösung. Weder im St. Vinzenz Hospital, was ja auch in der Zeit gegründet wurde, wo die viele, viele Schwestern, junge Schwestern ihre Dienste an den Kranken taten. Das war keine Lösung. Man brauchte wirklich ein Mutterhaus. Und es ging in Mainz, waren schon so viele Orden, konnte einfach auch nichts gefunden werden. Also man hat die damaligen Obern, die Provinzoberin Frau Mutter Theodul, hat man ermutigt, sie soll sich doch selbst umschauen. Und jetzt kommt etwas, jetzt landen wir in Heppenheim. Nämlich eine der Schwestern, die Frau Mutter begleitet hat, hierher, das war eine Schulfreundin. Und die war verheiratet mit einem Lehrer Hoffmann, der hier auf dem Gelände sein Wohnhaus hat, da vorne in der Neckarstraße. Und da haben sie einen Besuch gemacht und dann gucken sie so auf dieses freie Gartengelände. Und da muss scheinbar, ich habe das so nachgelesen, so dieser Wunschausruf gefallen sein, ach, wenn wir nur auch so ein schönes Gelände hätten, um ein Mutterhaus zu bauen. Und das hat den Lehrer Hoffmann irgendwie nicht mehr losgelassen, hat ihn inspiriert. Und er wusste ja, dass die Schwestern auf der Suche waren. Sie sind nach Hemsbach, da war nichts. In Bad Nauheim war auch Mangret, alles nichts. Es musste hier sein. Und eine Heppenheimer Schwester hat davon geträumt, dass einmal hier ein Mutterhaus entstehen wird.
Ach ja.
Das haben wir also wirklich auch nachweislich. Ja, und so, ich könnte da noch viel berichten, aber das Wichtigste für Sie, man ist sich einig geworden. Der Lehrer Hoffmann kam dann mal nach Mainz. Man hat geschaut, ja, wie ist das alles zu verwirklichen? Und so kam es dann, dass ein Vertrag gegründet wurde. Es war ja dann auch nach Kriegszeit, Erster Weltkrieg. Es war eine schwierige Zeit, auch wirtschaftlich, finanziell. Und trotzdem, die Obern waren überzeugt, es muss mit Gottes Hilfe und Vorsehung, muss hier was entstehen.
Bei Schwester Brigitta, jetzt müssen wir ganz kurz das Heftchen nennen, weil das ja unsere Zuhörer nicht sehen können.
Genau.
Das ist eine Zusammenschrift, 1952 ist das erschienen,
herausgegeben
worden, und da stehen alle geschichtlichen Details drin.
Und es wurde von einer Schwester, die war so bescheiden, dass es da heißt, aufgezeichnet von einer Schwester unserer Genossenschaft. Es war aber eine Schwester Maria Josephine, die dieses Mutterhaus, den Mutterhausbau begleitet hat. Also man kann sicher sein, was hier festgehalten ist, das ist wirklich auch so geschehen.
Aber wir können jetzt festhalten, man war also eine Zeit lang auf Suche gewesen.
Ja.
Die Suche war nicht ganz so reibungslos.
Oh ja,
man hat sich
ja
überall noch umgeschaut.
Ja.
Und das Grundstück, das man dann gefunden hat, ist quasi zwischen Bahnhofstraße und Ernst-Schneider-Straße gelegen. Das ist es.
Ja.
Und dann war der Platz gefunden.
Ja, der Platz war dann gefunden, genau.
Geplant und gebaut wurde das Kloster ja von Georg Metzendorf. Und zwar in der Zeit von 1925 bis 1927.
Ja. Ja, und dann ist festgehalten, dass also am 26. Juli 1925 die Beratungen und Vertrag mit dem Lehrer Hoffmann abgeschlossen werden konnte. Und wie gesagt, das Ehepaar Hoffmann hat der Gemeinschaft dieses Gelände überlassen. Es wurde so sozusagen eine Schenkungsurkunde,
aber
die hatte ihren Preis.
Ja.
Und das hat mich interessiert, weil man immer gesagt hat, oh ja, die haben das geschenkt bekommen. Also ganz so ist es nicht. Darf ich da mal einiges nennen?
Natürlich.
Also es hat die Bedingung der Schenkung dieses Grundstücks hat den beiden Schwestern, der Provinzoberin und ihrer Assistentin, sowie den Überlebenden von ihnen ein Leibgeding zu gewähren, festgelegt. Also lebenslänglich unentgeltlichen Einsitz und Nießbrauchsrecht an der Hofreite. Einmal eine Leibrente jährlich von 3.600 Goldmark, vierteljährlich vorauszuzahlen, erstmals am 1. Oktober 25, also wo der Bau ja noch gar nicht zu stand, das war dann da schon zu entrichten. Den Schenkern lebenslänglich Kost, Pflege, jedwede Wartung, standesgemäße Kost auf ihr Zimmer zu bringen, Nachtwache zu halten und den Schwestern der Ehefrau Margarete Enzinger ein lebenslänglich unentgeltliches Einsitzrecht zu gewähren. In gesunden und kranken Tagen. Sie mussten die Schwestern warten und pflegen, standesgemäße Kost auf die Zimmer bringen, also richtig herrschaftliche Bedingungen.
Das müssen wir gerade nochmal festhalten. Ja. Also die Schenkung, die beinhaltete einmal eine Geldzahlung.
Ja, und eine regelmäßige. Aber auch äußerlich, ja. Mhm. Sie mussten ins Bett machen, sie mussten richtige Krankenpflegedienste.
Im Alter.
Ja, wenn es kam, wenn es erforderlich
war. Ach so, im Krankheitsfalle und dann später
Und dann sogar die Kleider in Ordnung halten, Fliegen putzen, Arzt, Apotheke bezahlen, die Gräber der Schwenks, der Schenker versorgen. Also okay. Es war schon
umfassend.
Und diese Sache ging, habe ich von der Mitschwester, bis in die 80er Jahre, diese Geld. Und dann haben wir, dann wollten die Nichten von denen, haben wir gesagt, also jetzt ist doch Schluss. Mhm. Ja.
Ja, irgendwann ist dann mal gut mit einer einmaligen Schenkung auch.
Ja, das war der Preis der Schenkung. Ja, aber wie gesagt, es hat sich alles gut entwickelt. Es war sehr einvernehmlich, auch mit Georg Metzendorf, der ja wirklich dann gut gehandelt hat und einen sehr stattlichen Bau erstellt hat. Nicht protzig, einfach, gediegen, aber wie man so sagt, geschmackvoll. Ja,
das zeichnet den Georg Metzendorf ja auch aus. Das wird der Rainer Metzendorf gerne hören, der Enkel ja vom Georg Metzendorf. Da habe ich auch auf Plänen gesehen, dass man gerade zur Bahnhofstraße, weil man da auch zurückgegangen ist, die Fenster so angelegt hat, dass auch im Kloster noch, noch genug Licht war. Ja. Ne? Also da wurde alles berücksichtigt.
Die Leute denken, oh, so ein Riesenbau. Mhm. Aber es gibt keine Zimmer zur Bahnhofstraße hin, die Zimmer liegen alle zum Garten zu. Ist ja eigentlich auch gut, ne? Und die Gänge sind mit Nischen ausgestattet. Und Sie haben ja gesehen, wir haben seit 2008 haben wir hier, als ich da ins Amt kam, haben wir eine Generalsanierung durchgeführt mit Architekten, Ingenieuren und alles auf den Kopf in 4 Bauabschnitten. Und haben alles erneuert, auch von der Technik her.
Aber das glaube ich, dass das.
Aber was denkmalschützend war, das haben wir erhalten. Sie haben es ja auch an den Fenstergriffen gesehen,
die noch teilweise im Original von Georg Metzendorf entworfen vorhanden sind. Welche Gebäudeteile umfassten das Kloster eigentlich?
Ja, also die Gebäudeteile sind sehr schön auch in alten Zeichnungen abgebildet. Es ist einmal ein Querbau, beginnend gegenüber des Hauses von der Familie Hofmann, da in der Neckarstraße, wo auch der Ort der Kapelle angedacht war. Also der Herr Metzendorf, der hat da sehr klug und weitsichtig gehandelt und gedacht, auch mit seinen Plänen. Das muss man heute sagen. Es ist wirklich gegenüber, ist dann der Bereich ein Querbau mit Kapelle und anderen anschließenden Räumen. Dann erstreckt sich ein Längsbau entlang der heutigen Bahnhofstraße. Das war ja auch eine ganz große Sache, denn die Anwohner der Bahnhofstraße, denen war das auf einmal zu ängstlich geworden. Ja, wenn da so ein großer Bau entsteht, dann kriegen wir keine Sonne mehr. Man musste also den Bau um 2 Meter nach innen verlegen, habe ich hier nachgelesen. Alles,
kann man nachvollziehen. Ne?
Das kann man nachvollziehen, ja. Ja, ja. Und dann der Längsbau, der bis hierhin geht, und dann der Querbau entlang der Rheinstraße war es damals. Hier war die Rheinstraße, heute kaltere Straße, vorne Neckarstraße.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zunächst enden hier unsere Aufzeichnungen. Es gibt aber eine Fortsetzung. Im zweiten Teil von Die Vinzentinerinnen in Heppenheim hören wir mehr zur Geschichte und Gegenwart der Ordensschwestern und des Klosters. Freuen Sie sich drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie wieder dabei sind.
Bevor dann eben diese zweite Folge, Die Vinzentinerinnen in Heppenheim, wie die Geschichte weitergeht, erscheint, könnt ihr euch auch gerne noch unsere Spezialfolge Die Geschichte des Ordens anhören, die wie gesagt gleichzeitig mit dieser Folge hier erschienen ist und im Podcast-Kanal zur Verfügung steht.
Zum Ausklang
hören wir das Geläut der Klosterkapelle, wie es jeden Tag um 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr erklingt. Zur Erinnerung der Menschwerdung Christi. Wir hören uns wieder.
Das war der Antenne Bergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.